Hey, ich freue mich richtig, dass wir heute unsere Reihe abschließen, ein Leben voller Segen. Und ich habe einfach mal zu Beginn so eine kleine Frage, nämlich wer wünscht sich ein Leben voller Segen von uns? Okay, danke, sehr gut, dass ihr ehrlich seid und eure Hände hebt. Genau, doppelt Hände. Wenn ich vier Hände hätte, würde ich vier. Finde ich super. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Einstellung, die wir brauchen. Warum? Weil ich glaube, es ist wichtig, ein Leben voller Segen können wir nur dann erreichen oder erleben, wenn wir über Geld sprechen und wenn wir über unseren Umgang, unsere Haltung zu Geld sprechen. Und es ist ja schon ein paar Tage her, dass wir diese Serie gestartet haben hier in Pforzheim. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Stream von Tommy, als er über die Macht des Mammons gepredigt hat und gesagt hat, Mammon ist nicht nur Geld, sondern Mammon ist ein anderer Gott, der aber an unserem Geld auch zeigen lässt, ob wir mit Gott unterwegs sind oder ob wir weniger mit Gott unterwegs sind. Letzte Woche hat Pastor David über den Lohn des Gebens gesprochen und hat uns gezeigt, dass es einen himmlischen Lohn gibt, wenn wir großzügig sind. Und ich darf heute über das Prinzip des Gebens mit euch sprechen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort, das ist ein gutes, altes, schwäbisches Sprichwort. Das heißt, über Geld schwätzt man nicht, Geld hat man. Wer hat es schon mal gehört? Für die, die kein Schwäbisch können, über Geld spricht man nicht, man hat es. Und ich finde, das ist ein total bescheuertes Sprichwort. Warum? Weil ich bin in so vielen Gemeinden schon unterwegs gewesen und ich habe immer wieder erkannt, dass sie in zwei großen Bereichen Probleme haben. Das ist Finanzen und Sexualität. Und warum haben die meisten Gemeinden Probleme damit? Weil sie nicht drüber sprechen. Und es ist so wichtig, dass wir über all diese Themen sprechen. Und ich liebe das selber auch, über das Thema Geld zu sprechen und auch über Sexualität auch zu sprechen. Aber heute geht es um Geld. Und ich möchte euch einfach zu Beginn gleich sagen, ich bin mir dessen bewusst, vor allem im Schwabenländle bin ich mir dessen bewusst, ich bin ja selber ein Schwab, also von daher. Wenn man über Geld spricht, ist das immer ein sehr heikles Thema. Weil das ist ja, da will jemand mein Bestes. Der will mein Geld. Und weil ich mir dessen bewusst bin, könnt ihr euch vorstellen, dass ich in der Vorbereitung zu dieser Predigt mir auch viele Gedanken gemacht habe, wie wir unsere Herzen, oder dass es eigentlich um unser Herz geht, wenn wir über Geld sprechen. Und das ist so wichtig, weil Geld zeigt uns, oder unser Umgang mit Geld zeigt uns, wie es um unser Herz steht. Und ich habe mal, jetzt bin mir gar nicht ganz sicher, ob es Bill Hybels war oder ob es, wie heißt der Saddleback-Guy, Bill, bitte? Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, ein Pastor in Amerika, Riesenkirche, hat mal gesagt, dass unser Umgang mit Finanzen wie ein geistliches Barometer auch sein kann. Das heißt also, je weniger ich ins Reich Gottes gebe, desto niedriger ist mein Glaubenslevel. So, und je mehr ich bereit bin zu geben, desto höher ist dieses Glaubenslevel. Wir wollen mal schauen, was diese These mit uns macht. Aber ich habe zu Beginn drei Grundthesen mal mitgebracht. Und die erste Grundthese, und das ist mir die wichtigste, Gott braucht dein Geld nicht. Amen dazu. Gott braucht dein Geld nicht, aber er verspricht uns Segnungen, wenn wir großzügig sind. Können wir in der ganzen Bibel immer wieder lesen. Wenn wir großzügig sind, großzügige Menschen kriegen mehr. Das ist ganz, ganz spannend. Aber grundsätzlich braucht Gott dein Geld nicht. Das zweite ist, Geld ist neutral. Wie wir damit umgehen, entscheidet, ob es Fluch oder Segen wird. Und der dritte Punkt, verschiedene Dinge kämpfen täglich um dein und mein Herz. Daher müssen wir lernen, jeden Tag Gott neu auf den Herzensthron zu setzen. Das mache ich nicht nur einmal, ich entscheide nicht nur einmal, dass Gott mein Herz gehört, sondern ich muss es jeden Tag aufs Neue machen. Warum? Weil es gibt so viele Dinge in meinem Herzen, die versuchen, diesen Platz zu bekommen. Könnt ihr damit mitgehen, mit diesen drei Thesen? Dann wird es, glaube ich, eine richtig starke Predigt heute. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber die Bibel spricht unheimlich viel über Geld und Ressourcen. Also über Talente, über Zeit, über Finanzen. Es gibt über 2000 Bibelstellen in der Bibel, die sich um diese Themen drehen. Jesus hat 38 Gleichnisse gepredigt in seinen 3 Jahren Dienst und 16 davon handeln sich um den Umgang mit Finanzen. Jetzt könnten wir die vage These stellen, hat Gott ein Geldproblem, wenn er so viel über Geld spricht? Ich würde sagen, nein, er hat kein Geldproblem, aber wir haben ein Herzensproblem, wenn es um Geld geht. Weil immer dann, wenn wir über Geld sprechen, dann macht es was in uns. Dann kommen so Gedanken hoch. Vielleicht hast du schon mal gehabt, dass ich, aber ich habe ja gar nicht genug. Reicht mir das dann am Ende des Tages noch? Ja, wenn ich jetzt was gebe, dann das könnte ich ja, aber da gehen wir nachher noch ein bisschen mehr drauf ein, das könnte ich ja jetzt brauchen. Und deswegen ist mir wichtig, Gott hat kein Geldproblem, sondern wir haben ein Herzproblem. Und ich weiß nicht genau, ob du hier die bekannt oder die in meinen Augen am meisten missbrauchte Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium bekannt ist. Die steht in Lukas 6, Vers 38. Und da heißt es, gebt und ihr werdet bekommen, was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen und mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr auch zurückbekommen. Spannend. Das heißt, wenn ich viel Geld gebe, werde ich viel Geld zurückbekommen. Steht ja da, oder? Vielleicht auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du richtig viel weggespendet hast und es kam jetzt nicht sofort irgendwie der gleiche Betrag plus eins zurück. Also ich habe das schon oft erlebt, aber ich habe es auch andersrum auch schon erlebt, dass ich investiert habe und dann kam erst mal nichts zurück. Warum sage ich, diese Bibelstelle wird missbraucht? Weil Geld ist nur einer von ganz vielen Aspekten, um die es in dieser Bibelstelle geht. Lasst uns mal, ich weiß nicht, ich habe das schon ein paar Mal hier erwähnt, für mich ist immer wichtig, wenn ich eine Bibelstelle aus ihrem Kontext herausnehme, dann kann ich alles behaupten und kann sagen, steht doch in der Bibel. Jetzt gucken wir uns mal den näheren Kontext an. Wir gehen mal einen Vers zurück und lesen den auch mit. Da heißt es in Vers 37, hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln oder es wird euch ebenso ergehen, vergebt und euch wird auch vergeben werden. Und dann geht es wieder in 38, gebt und ihr werdet bekommen, was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Aha! Hier geht es nicht nur um Geld. Hier geht es um einen Lebensstil der Vergebung. Wenn ich vergebe, dann wird mir vergeben, sagt die Bibel. Wenn ich aber nicht vergebe, erwarte nicht, dass sie vergeben wird. Und Jesus ist da ziemlich tough. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, dass du Dinge liest in der Bibel und denkst, Jesus, wirklich jetzt, könntest du nicht so ein bisschen weniger ehrlich sein, so direkt sein, so, mir geht es manchmal so, ich lese manchmal Texte in der Bibel und denke mir so, boah, ich habe für heute Abend in Heilbronn eine zweite Predigt vorbereitet aus der Samuel-Reihe und da gibt es so einen Vers, wo es halt einfach heißt, dass Gott am Ende 70 Israeliten getötet hat, weil sie in die Bundeslade geguckt haben. So, und du denkst dir so, okay Gott, krass, was ist bei dir los? Das hättest du doch bestimmt auch anders regeln können. Nein, hat er nicht, er hat ein Exempel statuiert, das wichtig war für das ganze Volk. Aber das sind so Stellen in der Bibel, wo wir uns sagen, so, okay, das macht was mit meinem Gottesbild. So, und hier heißt es, wenn ich Vergebung gebe, dann werde ich Vergebung empfangen. Und zwar genauso viel, wie ich gegeben habe. Wenn ich wenig Vergebung schenke, darf ich nicht erwarten, dass ich viel Vergebung bekomme. Und Jesus ist da ziemlich, ziemlich direkt. Und wisst ihr, Jesus beschreibt hier ein Bild von dem Acker damals in Israel. Und es gibt Gott hat auch hier Gesetze sich ausgedacht, ganz am Anfang, und hat gesagt, als Landwirt in Israel darfst du nur in der Mitte deines Feldes abernten und an den Rändern musst du es stehen lassen für die Witwen und Armen und die Waisen. Und die sind einmal am Tag sind die rausgegangen und haben einen großen Korb dabei, also die haben nicht nur so eine kleine Schüssel dabei gehabt, sondern die haben einen riesen Korb dabei gehabt und dann sind die dahin und haben gesammelt, was sie gefunden haben. Und das finde ich interessant, dass Gott schon von Anfang an gesagt hat, hey, ich habe da einen Gedanken, bei mir kommt niemand zu kurz. Ihr, die ihr viel habt, lasst noch was übrig für die, die wenig haben. Und dann geht es weiter, dass ich habe euch mal dieses Bild mitgebracht, vielleicht kennt ihr das, wenn man so ein paar Körner organisiert und man füllt hier, also das ist jetzt eine sehr kleine Schale in dem Fall, also die hatten einen sehr viel größeren Korb dabei und Ich weiß nicht, ob du schon mal zu Hause so Salz umgefüllt hast oder Gemüsebrühe oder irgendwas Pulverartiges in so ein anderes Gefäß. Und dann ist es manchmal so, dass es ja schon voll ist, ne? Und dann gibt es einen Trick, den finde ich richtig cool. Den kennt ihr bestimmt alle. Ich erzähle euch wahrscheinlich gar nichts Neues, aber ich mag manchmal so allgemeine Dinge nochmal zu versimpeln. So, das Ding wirkt jetzt ja schon relativ voll. Wenn ich das jetzt nehme, hat es plötzlich ein bisschen mehr Platz noch. Also ich mache das regelmäßig bei mir zu Hause. Ich habe so Salz und so ein Glas-Ding zum Aufklappen und da leere ich das immer rein. Und dann denke ich mir immer, jedes Mal aufs Neue, dieses Päckchen Salz, das ich gekauft habe, ist zu groß für mein Gefäß. Obwohl eigentlich draufsteht, dass es ungefähr die gleiche Menge hat. Und dann rüttel und schüttel ich und plötzlich geht der Rest von meinem Salz auch noch mit rein. Und hier heißt es, wir kriegen zurück mit einem gerüttelten und geschüttelten Maß, sodass es am Ende auch noch überfließen kann. Das, so sollen wir großzügig sein, so sollen wir geben, und zwar in verschiedensten Bereichen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir Liebe geben, dann werden wir Liebe empfangen. Vielleicht nicht sofort, aber wir werden Liebe empfangen, weil die Bibel sagt, das, was wir geben, das werden wir auch wieder zurückbekommen. Dasselbe bei Vergebung, dasselbe bei Zeit, dasselbe bei Geld, und bei allem, was wir tun, bei Unterstützung, und zwar in einem gerüttelten und geschüttelten Maß. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es geht um unser Herz heute. Und wir wollen, wenn es ums Geben geht, also eigentlich soll ich über den Zehnten predigen, da kommen auch noch zwei, drei Gedanken nachher mit rein, aber bevor ich über den Zehnten sprechen möchte, möchte ich über unser Herz sprechen, weil ich glaube, unser Herz hat zwei Eigenschaften, mit denen wir immer und immer und immer wieder aufs Neue zu kämpfen haben. Das erste ist das selbstsüchtige Herz. Wir haben ein selbstsüchtiges Herz, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht aus 5. Mose 15, Abvers 7. Da heißt es, gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten in euren Städten, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig und geizig. Seid vielmehr großzügig und leiht ihnen, was sie brauchen. Hütet euch davor, euren armen Landsleuten gegenüber kleinlich zu sein, weil ihr insgeheim denkt, das siebte Jahr, das Erlassjahr steht ja schon kurz bevor, wenn ihr ihnen nichts gebt und der Bedürftige euretwegen zum Herrn schreit, ladet ihr dadurch Schuld auf euch. Wow. Ich liebe die Bibel. Die ist einfach so direkt. Wenn dich jemand um was bittet und du es nicht gibst, sagt die Bibel, laden wir Schuld auf uns. Wenn dich jemand um Vergebung bittet und du vergibst nicht, dann lädst du Schuld auf dich. Wenn dich jemand um 10 Euro bittet und du gibst sie nicht, dann lädst du Schuld auf dich. Wir machen uns das manchmal gar nicht so bewusst, ne? Was Gott in seinem Wort auch sehr direkt auch zu uns sagt. Und Gott hat es den Israeliten befohlen, dass sie ihren armen Landsleuten helfen. Und wisst ihr, vielleicht kennt ihr diesen Gedanken, wenn du Leute um dich herum hast, die wenig Geld haben oder die ständig Schulden haben. Also ich habe mich schon oft dabei ertappt bei dem Gedanken, dass ich gesagt habe, jo, die Person kann halt einfach nicht mit Geld umgehen. Schon mal gedacht, irgendwie Hand aufs Herz, wer hat schon mal gedacht, dass jemand gesehen hat und gesagt hat, gar kein Wunder, dass die Person Schulden hat, weil die kann ja nicht mehr Geld umgehen. Ja, und wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen, dann sollten wir das tun. Das ist das, was die Bibel von uns verlangt und sagt, dann leben wir Reich Gottes. Vielleicht kannst du nicht die kompletten Schulden tilgen von dieser Person, wenn sie welche hat, aber vielleicht kannst du einen Teil dazu beitragen. Aber weil wir alle selbstsüchtig sind, denken wir zuerst an uns. Ich gebe erst weg, wenn ich weiß, dass ich genug habe. Schon mal erlebt den Gedanken? Ich gebe erst dann großzügig weg, wenn ich weiß, dass es mir am Ende des Tages für meine Rechnungen reicht. Und wisst ihr, Selbstsucht ist Sünde. Warum? Weil sie widerspricht Gottes Wesen, weil Gott ist ein großzügiger Geber. Gott gibt alles. Gott hat seinen Sohn für dich und mich hingegeben, sein Ein und Alles. Gott ist ein Versorgergott. Gott sagt, hey, vertraust du mir oder vertraust du mir nicht, wenn es um Geld geht? Dass es am Ende des Tages dir geht. Matthäus 6,33, meine Lieblingsbibelstelle, eine von vielen. Heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und Gott wird euch versorgen mit allem, was ihr braucht. Jetzt haben wir manchmal große Wünsche und sagen, Gott, ich brauche das und das. Und Gott gibt dir das nicht. Warum? Weil er weiß, dass du es eigentlich nicht wirklich brauchst. Sondern ich wünsche mir manchmal Dinge und Gott sagt, ich gebe dir das, was du brauchst. Und wenn du die Prinzipien der Bibel anstimmst, kriegst du auch mehr als das, was du brauchst. Aber Gott verspricht dir, du kriegst mindestens das, was du zum Leben brauchst. Und wisst ihr, wir alle, nicht alle, aber viele von uns hatten schon mal Babys zu Hause. Wer hatte schon mal ein Baby zu Hause? Okay, die kein Baby zu Hause hatten, die waren mindestens selber mal eins. Und wenn Babys auf die Welt kommen, dann sind die super selbstsüchtig. Wenn die Hunger haben, was machen die? Die schreien. Wenn sie Durst haben, was machen sie? Wenn ihnen was wehtut, was machen sie? Die schreien. Und jetzt haben wir ein Problem, weil unsere Aufgabe als Eltern ist es, dass wir unseren Kindern beibringen, teilen zu können. Und meine Tochter ist ein super Beispiel dafür, wie sich das auch manchmal wandeln kann. Meine Tochter war sehr, sehr lange Zeit super großzügig und hat immer alles geteilt. So, die hat gerade angefangen, mit was zu spielen. Dann kam ein anderes Kind und gesagt, hey, darf ich das haben? Und meine Tochter, ja klar, kein Problem, hier. Oder war so, hey, aber du wolltest, dann bin ich schon hingegangen und gesagt, aber Emily, du wolltest doch das jetzt gerade selber zum Spielen haben. Ja, aber das Mädchen hat gefragt, deswegen habe ich es gegeben. Ich so, okay, cool, krass, Kind, du bist ultra großzügig. Dann habe ich ihr irgendwann mal ein bisschen beigebracht, dass immer nur weggeben nicht ganz so gesund ist. Und habe gesagt, es darf auch Phasen geben, wo du einfach mal Nein sagen darfst. So. Und dann jetzt ist sie in so einer Phase rein, wo sie auch dann mal Nein sagt und sagt, nein, das gebe ich dir nicht. Und sage ich, okay, es macht mich dann immer so zwischen, ich bin stolz auf sie, dass sie das durchzieht. Und ich bin dann manchmal aber auch so, jetzt müssen wir aber auch wieder aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung kippt, sondern dass wir sagen, ja, es ist gut, dass ich Dinge für mich behalten darf, aber ich darf trotzdem weiterhin auch großzügig und weggebend sein. Und das erlebe ich immer, immer wieder. Und das Problem ist aber, wenn wir das unseren Kindern nicht beibringen, dass sie teilen lernen und großzügig sein dürfen, was passiert dann 10, 15 Jahre später, wenn ich als Erwachsener da sitze und sage, oh, ich habe Hunger, was mache ich? Ich fange an zu jammern. Wenn ich Durst habe und gerade nichts zu trinken da ist, was mache ich? Jammern. Wenn ich krank daheim bin und ich habe gerade niemanden, der mich versorgt, dann liege ich auf dem Sofa und was mache ich? Jammern. Warum? Weil ich in erster Linie immer nur an mich selber denke. Und wisst ihr, das ist mir ein ganz wichtiges Statement, wir sind alle, also Babys können ja nichts dafür, dass sie selbstsüchtig sind. Das ist der erste Impuls, den sie in sich drin haben. Ich will was, also ich kann noch nicht reden, also muss ich schreien, damit ich mich auf mich aufmerksam machen kann. Das Problem ist, dass wir das ganz oft als Erwachsene leider auch noch so praktizieren. Das ist nicht so gesund. Aber, und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt für mich. Wir sind alle selbstsüchtig geboren, aber großzügig wiedergeboren. Wir sind selbstsüchtig geboren, aber großzügig wiedergeboren. In dem Moment, wo Jesus Teil meines Lebens wird, muss ich anfangen zu sagen, Gott, wie kann ich großzügig geben sein? Weil du bist großzügig und du bist mein Vorbild. Als Ecclesia-Verband haben wir diesen Slogan, mehr Menschen, mehr wie Jesus, oder? Das ist unser Gebet, hoffe ich. Deins und meins ist es, also meins ist es hier für diese Kirche, aber auch für alle, die hier noch dazukommen werden, dass ich immer wieder bete, Jesus, die Menschen, die hierher kommen, sie sollen mehr wie du werden. So, und wenn ich dann auf Jesus schaue, dann sehe ich, Jesus ist super großzügig. Also bete ich auch, dass wir großzügig sind. Weil dann werden wir Jesus immer ähnlicher. Und ich finde übrigens großzügig, ich weiß nicht, wer von euch heute alles schon so ein Band bekommen hat. Das war überhaupt nicht abgesprochen, aber ich finde es super cool. So ein What Would Jesus Do Bändel habe ich schon lange nicht mehr am Arm gehabt. Und wisst ihr, und hier gibt es so Momente, wir hatten das schon alle, also habt ihr eigentlich für alle eins, bevor ich das jetzt frage? Okay, cool. Falls du noch keins bekommen hast, dann geht nachher zu Carina und Ferdi und die haben das heute verteilt. Ich habe mich total gefreut, weil vor allem, sie haben sich auch noch Gedanken gemacht. Sie sind jetzt nicht nur hingegangen, haben diese Bändel geholt, sondern sie haben zum Beispiel rausgefunden, dass meine Lieblingsfarbe rot ist und haben mir einen roten Bändel einfach gegeben. Und ich finde das so cool. Hey, lass uns da mal einen Applaus geben, weil das ist gelebte Großzügigkeit. Es sind jetzt vielleicht keine Tausende von Euro, die sie jetzt ins Reich Gottes investiert haben, aber sie haben einen Samen gesät, dass wir dieses Bändel angucken können und sagen können, what would Jesus do? Mehr wie Jesus werden. What would Jesus do? Wisst ihr, es gibt noch eine zweite Eigenschaft, die unser Herz hat und die heißt Verdrossenheit. Und das ist der zweite Teil, über den ich sprechen möchte, das verdrossene Herz. Wir lesen weiter, 5. Mose 15, Vers 10. Gebt gerne, ohne zu klagen. Dann wird euch der Herr, euer Gott, bei allem, was ihr tut, segnen. Ha! Spannend, oder? Wer von euch gibt gerne? Sehr gut. Ich liebe das. Wir müssen das. Warum? Weil Gott sagt, wenn wir großzügig geben, wenn wir ohne Klagen geben, wenn die im Neuen Testament heißt es, deine rechte Hand soll nicht wissen, was die linke Hand tut, wenn du gibst. Wir sollen ohne diesen Verdruss anfangen zu geben. Und wisst ihr, Selbstsüchtigkeit attackiert uns, bevor wir geben. Dieses, nein, ich habe ja nicht genug und dann reicht es ja mir nicht mehr. Verdrossenheit attackiert mein Herz, nachdem ich gegeben habe. Ein ganz wichtiger Punkt. Selbstsucht kommt vorher, Verdrossenheit kommt danach. Vielleicht kennt ihr, wer von euch kennt diesen Begriff Kaufreue? Habt ihr schon mal gehört, Kaufreue? Also Kaufreue ist ein psychologischer Begriff, der aussagt, ich kaufe etwas und ich bereue es relativ schnell, dass ich das gekauft habe. Vielleicht hast du schon mal so was richtig schön Teures, hast du lange dafür gespart und dann hast du das gekauft und nach so ein paar Wochen kommt dann plötzlich so dieser Gedanke so, oh, war das teuer und eigentlich brauche ich das überhaupt nicht für mein Leben. So, mir ging es auch vorher gut, ich habe vorher gut gelebt und wisst ihr, ich bin Musiker und zwar als Musiker gibt es so richtig kleine Geräte, die richtig viel Geld kosten. Also es gibt so Effektgeräte für die E-Gitarre und ich habe da ganz lange schon auf meiner Wunschliste ein Effektgerät, das kostet 600 Euro. So ist so ein Kasten, so groß ungefähr. So, was macht das? Das macht Delay, hier, Timeline, weißt du, vorhin. So, richtig cooles Teil. Jeder gute Worship-E-Gitarrist hat es auf seinem Board. Dann stand ich da und dann hatte ich das Geld zusammen und dann stand ich aber da und dachte, okay, ich kann das jetzt kaufen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ja, aber Sven, einmal ehrlich, du hast so ein Teil schon auf deinem Effektboard. Das kann genau das Gleiche. Steht nur nicht der Begriff und die Marke drauf. Und außerdem, du spielst gar nicht so oft E-Gitarre, dass sich das wirklich lohnt. Und dann stand ich da und dachte mir so, okay Gott, Mist. Ich habe es nicht gekauft, aber ich habe andere Dinge gekauft, von denen ich mir schon gedacht habe, eigentlich hätte ich die jetzt gar nicht gebraucht. So. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Und ich glaube, genau das passiert, wenn wir beginnen, den Zehnten zu geben. Wenn du 10% in das Reich Gottes zurückgibst, dann kommt ganz oft dieses Gefühl von Kaufreue, von diesem verdrossenen Herz, von diesem Moment, wo du sagst, ich habe es jetzt weggegeben und dann geht dein Auto kaputt. Oder deine Waschmaschine. Und du denkst dir, Mist, das Geld, was ich jetzt da in die Kirche reingeworfen habe, das hätte ich jetzt für meine Autoreparatur oder für meine neue Waschmaschine brauchen können. Schon mal erlebt? Also ich habe das wirklich, als ich angefangen habe, meinen Zehnten zu geben, es waren ständig solche Momente, wo ich dachte, hey, jetzt habe ich das reingegeben und plötzlich geht irgendwas kaputt, das ich jetzt eigentlich erst zurückgeben muss. Und wisst ihr, ich mache dann immer Folgendes, wenn ich solche Situationen habe. Ich frage zum Beispiel, würde ich jetzt hier auch mal, hat irgendjemand von euch gerade zufällig einen 100-Euro-Schein in der Tasche? Leider nicht. Oh. Ah, guck mal hier, die Carina. Hey, Carina. Also ich brauche den Huni. Das krieg ich. Wow. Hey, guck mal. Gib mal der Carina einen Applaus. Guck mal, ein richtig echter 100-Euro-Schein. Ich finde, man sollte das als Pastor öfters mal machen, so von der Kanzel fragen, hey, kann ich mal einen Huni kriegen? Carina, warte, bevor du wieder wegläufst. Warum ist es dir so einfach gefallen, mir den jetzt einfach so zu geben? Weil 100 Euro sind schon ziemlich viel Geld, oder? Was würdest du sagen? Warum war es dir einfach? Ist nur Geld? Aber wem sein Geld? Es ist meins. Ah! Genau, danke. Ich habe Carina vorhin diesen 100-Euro-Schein von meinem Geld in die Hand gedrückt und gesagt, es wird ein Moment kommen, wo ich danach frage. Und wisst, aber genau das ist das, was Gott mit uns macht. Gott vertraut dir was an und sagt irgendwann zu dir, hey, gib mir was davon zurück. Und die Frage ist dann, Carina hätte jetzt einfach auch ganz smart sein können und sitzen bleiben und sagen, ich gehe jetzt, ciao. Und dann wäre sie um 100 Euro reicher gewesen, was zum Glück weiß ich, wo sie wohnt, deswegen. Aber der Punkt ist, sie hätte das machen können. Und hätte sagen können, cool, ich habe jetzt 100 Euro geschenkt gekriegt. Vielleicht hat sie dafür gebetet, dass ihr heute jemand 100 Euro in die Hand drückt. Und jetzt komme ich um die Ecke und sage, ich will die wieder haben. Und das ist das, wo Gott unser Herz manchmal prüft. Wo er sagt, verstehst du, dass all das, was ich dir anvertraue, nicht deins ist? Ich bin davon überzeugt, dass all das Geld, all der Besitz, den wir haben,
dass er von Gott geschenkt ist. Und wenn Gott möchte, kann er mit dem Finger schnippen und du hast nichts mehr. Gar nichts mehr. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, was Gott uns anvertraut hat? Wenn wir ins Reich Gottes geben, wenn wir uns zum Zehnten geben, und by the way, ich werde es gleich noch mal ein bisschen ausführen, aber ich bin der tiefen Überzeugung, 10% sind nicht großzügig. Großzügig werden wir ab dem 11%. 10% ist das, was ich Gott zurückgebe. Und wenn ich in das Reich Gottes reingebe und sage, hey, ich gebe meine 10%, dann sage ich damit Folgendes aus. Gott, ich vertraue dir, dass du aus meinen 90% Rest mehr machst, wie ich aus 100. Ich mache ein Zeichen in die sichtbare und unsichtbare Welt, dass ich sage, Gott, ich vertraue dir, dass du mein Versorger bist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht irgendwelche 10% geben, sondern dass wir gucken, dass es mit die ersten 10, wenn nicht die ersten 10% sind, sondern mehr, wenn mein Gehalt reinkommt, dann gehen 10% in die Church. Und mir ist es wichtig, auch das zu sagen, ich gebe in die Kirche, in unsere Mosaic Family gebe ich meine Finanzen mit hinein. Warum? Weil da, wo ich gefüttert werde, sollte ich auch meinen Teil hineingeben. Und ich sage jetzt vielleicht was, das ist vielleicht nicht so ganz populär, aber ich finde nicht, dass in den Zehnten Unterstützungen wie Missionare oder Patenkinder oder sowas, was ich irgendwo in Timbuktu unterstütze, ist in meinen Augen nicht der Zehnte. Die Bibel ist sehr deutlich, sagt, der Zehnte gehört in den Tempel. Alles darüber hinaus zeigt, wie großzügig ich bin, und alles darüber hinaus zeigt, wie ich Reich Gottes weiterbauen möchte, indem ich sage, ich verzichte vielleicht auf etwas mehr, damit jemand anders etwas mehr hat. Wir müssen lernen, wir sind nicht Besitzer, sondern Verwalter. Wenn wir das verstehen, dann gibt es auch hier in der Bibel ein Prinzip, in dem es heißt, wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott mehr anvertrauen. Und wisst ihr, Robert Morris, ich mag ihn sehr, er hat dieses Buch geschrieben, Ein Leben voller Segen, auf dem unsere Serie auch basiert. Und ich mag dich einladen, es ist ein Buch, es geht nur um das Thema Geben und wie wir ein Herz entwickeln können, das liebevoll und freudig gibt. Und wenn du sagst, ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, leider war ich die Woche nicht in Heilbronn im Büro, aber ich habe in Heilbronn noch eine Kiste voll mit diesen Büchern, und wenn du eins möchtest, komm nachher gerne auf mich zu und ich bringe dir nächste Woche eins mit und ich schenke es dir. Warum? Weil mein Herzschlag ist der, dass wir sagen, dass wir eine großzügige Kirche sind. Dass nicht Einzelne in unserer Kirche großzügig sind, sondern wenn wir alle großzügig sind, dann können wir so, so viel mehr im Reich Gottes bewegen. Und wisst ihr, wenn wir erkennen, dass wir ein selbstsüchtiges und ein verdrossenes Herz in uns haben, dann kommen wir an einen Punkt, und ich würde sagen, das ist wie eine Herztransplantation, die Gott in uns machen möchte. Und er lädt uns ein, dass wir ein großzügiges Herz erstmal entwickeln. In 5. Mose 15, Vers 14 lesen wir, gebt ihm ein großzügiges Abschiedsgeschenk mit von euren Schafen und Ziegen, eurem Getreide und eurem Wein. Lasst ihn an dem Reichtum teilhaben, mit dem der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. In all diesen Dingen, wir haben es vorhin schon gelesen, es geht ein bisschen um dieses Erlassjahr. Und nach 7 Jahren mussten die Israeliten ihre Sklaven freilassen. Das heißt, wenn du damals in Schulden geraten bist und deine Rechnung nicht mehr zahlen konntest, dann konntest du als Sklave in einen Haushalt gehen, dem du etwas geschuldet hast. Und dann hast du, solange du diese Schuld abgearbeitet hast, aber nach 7 Jahren wurdest du freigelassen. Außer, und hier ist ein wichtiger Punkt, du konntest dich auch entscheiden zu sagen, hey, mir geht's da so gut, ich bleibe da einfach. Dann wurde dir aber dein Knechtschaftsstatus abgenommen und du wurdest Teil der Familie. Aber deine Schulden waren weg. Wenn du gesagt hast, nee, nach den 7 Jahren, ich gehe jetzt, dann war Gott nicht nur so, dass er gesagt hat, okay, cool, deine Schulden sind weg, sondern er kommt und sagt, du kriegst noch etwas mit. Und hier merken wir, Reich Gottes funktioniert komplett anders. Wenn wir überlegen, es gibt so viele Beispiele, die 7 im Reich Gottes, wird euch wahrscheinlich bewusst sein, ist eine wichtige Zahl. Eben im 7. Jahr wurden die Sklaven freigelassen. Im siebten Jahr oder nach 7 Jahren, ich glaube, ich bin kein Landwirt, aber vielleicht kann mir das einer sagen, aber ich glaube, es ist heute noch so, dass du 6 Jahre einen Acker bebaust und ihn dann ein Jahr lang, dann rodest und ein Jahr brach liegen lässt, damit er wieder neues Leben bauen kann oder anbauen kann. Habe ich mal irgendwo gelesen. Vielleicht auch früher in der Zwischenzeit, aber auf jeden Fall war das ganz lange so. 6 Jahre bebauen, ein Jahr erholen lassen. Wir haben vielleicht, habt ihr noch ein Bild, wo die 7 und 6 plus 1 passiert? Unsere Woche. 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Warum? Warum sollen wir einen Tag ruhen? Weil Gott weiß, da steckt Lebenskraft drin. Und wenn wir das nicht tun, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass wir irgendwann mit Burnout und psychisch kaputt sind, weil wir uns gar keine Pause gönnen. Und wenn wir überlegen, Gott, der Schöpfer von allem, sagt, hey, ich mache einen Tag Pause. Ich bin davon überzeugt, dass Gott diesen Tag Pause nicht wirklich gebraucht hätte. Aber er lebt etwas vor und sagt, es ist so wichtig, dass du einen Tag Erholung dir gönnst in der Woche. Und eben, die Sklaven sollten freigelassen werden, außer sie wollten das nicht. Und wisst ihr, großzügig werden wir dann, wenn wir geben, ohne darüber nachzudenken, was wir zurückbekommen. Wisst ihr, ich habe es gerade schon gesagt, den Zehnten zu geben, das ist nicht großzügig. Großzügigkeit beginnt für mich beim 11%. Der Zehnte ist für mich wie so eine Art Gebühr, die ich Gott gebe, wo ich sage, hey, ich vertraue dir, dass du eben aus meinen 90 mehr machst, wie ich aus 100. Und wisst ihr, ich habe schon mit vielen Menschen geredet, wenn es ums Zehnten geben geht. Und ich habe 2 Gruppen von Menschen kennengelernt. Es gibt einmal die Gruppe, die sagt, ich würde gerne meinen Zehnten geben. Nee, andersrum, ich fange erst mit der positiven Seite an. Die Menschen, die ihren Zehnten geben und manchmal auch darüber hinaus, die sagen ganz oft folgende Sätze, oh, ich bin so gesegnet. Oh, ich habe schon wieder erlebt, wie Gott was gemacht hat. Und wisst ihr, ich bin die Inkarnation des Briefumschlags mit centgenauen Briefträgern. Ich kann euch nicht sagen, ich habe bestimmt schon weit über 10 Mal, wahrscheinlich 15, fast 20 Mal erlebt, dass es Beträge gab für Rechnungen, die ich und Gott kannten. Und plötzlich hatte ich einen Briefumschlag namenlos in meinem Briefkasten drin und es war centgenau der Betrag drin, den ich für diese Rechnung gebraucht habe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Wenn nicht, dann bete dafür, dass du es erlebst, weil Gott ist ein großzügiger Geber. Und er will dein Versorger sein. Und das Coole ist, was habe ich gemacht? Ich habe jedes Mal, weil ich ja nie wusste, woher es kam, habe ich gebetet, dass diese Person gesegnet wird mit 30, 60, 100, 1000-fach. Ich habe immer gebetet, die Leute sollen mehr bekommen, damit sie noch großzügiger sein können. Und wisst ihr, wenn du deinen Zehnten nicht gibst, diese Gruppe von Menschen habe ich oft erlebt, dass sie kommen und sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, weil ich habe nicht genug. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Gründe finden können, unseren Zehnten nicht zu geben. Aber in den allermeisten Fällen ist es ein Budgetproblem, ein Prioritätenproblem. Wisst ihr, ich bin ja der Pastor, der immer Bücher auch dabei hat. Und ich habe hier, Tommy hat es in seiner Predigt auch angerissen, wie er und seine Frau ihre Finanzen aufsplitten. Und ich habe hier ein cooles Buch gefunden, das Abenteuer des Gebens, wer gibt, der empfängt. Und da wird auch da gibt es einfach Vorschläge, wie viel Prozent von, also wie man sein Einkommen budgetieren kann und aufteilen kann, damit man eine Richtlinie hat und dann sogar Schulden abbauen kann über die Zeit, ohne dass ich jetzt mehr arbeiten muss vielleicht oder meine Niere verkaufen oder sonst irgendwas. Und übrigens, ihr lacht, ich hatte Anfang des Jahres, habe ich eine Rechnung reinbekommen, 2 Stück, waren plötzlich irgendwoher 2.500 Euro, die ich nicht hatte. Und ich habe dann bei meiner Akademie habe ich noch so Restgebühren, die ich abbezahlen muss. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hey Freunde, wisst ihr irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie ich das bezahlen soll. Wisst ihr irgendwo, wo ich meine Niere verkaufen kann? Einfach so. Ich habe es natürlich im Spaß gesagt, aber ich habe zu Gott gesagt, Gott, es ist mal wieder soweit, ich brauche deine Versorgung. Da ist eine Rechnung reingekommen, mit der habe ich 0, gar nicht gerechnet. Wie soll ich das jetzt machen? Und was macht Gott? Ich habe gebetet, ich vertraue dir, dass du eine Möglichkeit hast. Ich habe gesagt, vielleicht darf ich mal was erben oder so. Ich habe noch nie in meinem Leben geerbt. Gefährliches Gebet, ich weiß, aber... Und plötzlich habe ich 2.000 Euro von jemandem überwiesen bekommen und die Person wusste nichts davon. und kam und hat gesagt, hey, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass du das brauchst. Und dann konnte ich das Geld investieren. Aber was habe ich gemacht? Von diesen 2000 Euro sind direkt 10% wieder in die Church gegangen. Warum? Weil das für mich ein Grundprinzip ist. Wenn ich meine Steuer rausbekomme, 10% gehen sofort in die Church. Wenn ich Geld bekomme zum Geburtstag oder sowas, dann gehen 10% davon gehen in die Church. Warum? Weil das ein wichtiges, für mich wichtiges Grundprinzip ist. Und wisst ihr, vielleicht stehst du heute da und sagst, ich kann gar nicht geben. Ich habe ja nichts. So, ich komme gerade so über die Runden. Und ich glaube dir das, dass es so ist. Aber ich glaube auch, dass es Mittel und Wege gibt, wie wir gucken können, dass es vielleicht, und wenn du Bock hast und sagst, hey, das betrifft mich gerade und ich weiß nicht, wie man gut budgetiert, komm gerne auf mich zu. Ich setze mich mit dir hin und wir gucken mal, wie Reich Gottes Budget funktionieren kann. Warum? Weil ich glaube, dass Segen drin steckt, wenn wir unseren Zehnten geben. Weil ich glaube, dass Segen drin steckt, wenn wir Großzügigkeit mit einplanen. Ich weiß nicht, wie du hierher kommst mit dem Thema Kollekte. Vielleicht bist du so jemand, der sagt, ich gebe meinen Zehnten, was soll ich jetzt in diese blöde Milchkanne da auch noch was reinwerfen? Also die Milchkanne ist nicht blöd, sorry, aber das wäre jetzt jeder Eimer, hätte ich jetzt auch blöd gesagt. Aber oder kommst du und sagst, hey, ich nehme mir vor, bewusst am Sonntag ein Opfer drüber hinauszugeben. Und jetzt sitzen hier, keine Ahnung, ich überschlage mal, rund 40, 50 Personen. Wenn jeder von uns die Woche über sagt, ich nehme 5 oder lass uns zum einfacher rechnen, 10 Euro Milchmädchenrechnung. 50 Leute sitzen hier, jeder gibt 10 Euro in diese Milchkanne. Dann haben wir pro Sonntag knapp 500, mindestens 500 Euro in dieser Milchkanne drin. Das sind dann bei 4 Sonntagen sind es knapp 2000 Euro mehr. Was können wir mit all diesem Geld machen? Und wisst ihr, ich habe in Heilbronn vor über 10 Jahren eine Kirche gegründet, da waren nur Schüler und Studenten drin. Und Schüler und Studenten, was haben sie? Sie haben viel Zeit, aber sie haben kein Geld. Was habe ich gemacht? Ich bin mit ihnen hingesessen und habe gesagt, okay, erzähl mal, was hast du? Dann kam einer zu mir und sagt, ja Sven, ich habe so 50 Euro Taschengeld im Monat. Sag ich, cool, 10% sind 5 Euro. Und dann habe ich gesagt, boah, ich habe schon viel von meinem Taschengeld. Sag ich, ja, am Anfang. Die ersten 3 Mal, danach ist nicht mehr viel. Und dann habe ich mit ihm so im Gespräch, habe ich rausgehört, wie oft er in der Woche zum Döner geht und sich einen Döner rauslässt. Der Junge hat geraucht, der hat jede Woche, der hat am Tag mindestens eine halbe Schachtel Kippen geraucht. Damals haben Kippen noch 5 Euro gekostet zu der Zeit, wo ich das mit ihm gemacht habe. Was habe ich mit ihm gemacht? Habe ich gesagt, guck mal, mein Freund, wir machen das ganz, ganz bildlich. Eine Schachtel Kippen für den Herrn im Monat. Quasi ein Räucheropfer. Was hat er gemacht? Er hat angefangen, dieses Bild zu verstehen und hat angefangen, mehr als 5 Euro zu geben. Er hat angefangen, jede Woche eine Schachtel Kippen weniger zu rauchen und hat diese in die Kollekte geschmissen. Als der in die Arbeitswelt kam, was ist mit unserem Einkommen in der Church passiert? Das ist so exponentiell gestiegen, weil dieses Prinzip ganz viele verstanden haben. Am Anfang hatten wir echt wenig Geld. Also wie gesagt, wenn du so von 5 Euro Zehnten im Monat ausgehst, bei 20 Schülern, die da sitzen, das ist nicht viel Geld. Da gilt keine Miete und auch kein Gehalt. Aber als sie plötzlich angefangen haben zu arbeiten, wurde das richtig, richtig viel. Und wir hatten jetzt Jahre, viele, viele Jahre, wo wir weit über dem leben konnten, was wir als Church in Heilbronn gebraucht haben, weil wir nicht nur einzelne Menschen hatten, die großzügig waren, sondern wir hatten ganz, ganz viele Menschen, die großzügig waren. Und wisst ihr, ich weiß, viele in dieser Kirche geben ihren Zehnten und ich möchte an dieser Stelle Danke sagen. Und ihr dürft euch einfach an dieser Stelle einfach mal einen Applaus geben, weil ihr euren Zehnten gebt. Ja, ihr dürft jetzt wirklich einen Applaus geben. Weil du deinen Zehnten gibst, können wir dieses Gebäude hier mieten? Können wir mein Gehalt bezahlen? Können wir in Jugendkirche, Indoor und Kids Club investieren? Können wir all diese Dinge machen? Und das ist so wichtig. Und ich bin dankbar für deine Großzügigkeit an dieser Stelle. Wobei ich bin mir noch nicht sicher, ob es großzügig ist. Aber wenn du drüber hinausgibst, dann bin ich noch viel dankbarer. Und wenn jetzt aber jeder von uns anfängt, dieses Prinzip zu leben. Und wisst ihr, ich habe in einem Buch gelesen, bin mir gar nicht mehr sicher, ob es auch in Ein Leben voller Segen war oder in einem anderen Finanzbuch, wo es hieß, dass es eine Statistik gibt, dass der weltweite Zehnte von Christen, von allen, die irgendwie christlich heißen und in irgendeiner Mitgliedschaft mit drin sind, geben weltweit nur 1,9% dieser Christen geben ihren Zehnten. Was für ein Armutszeugnis. Nur 1,8%, 1,9. Was würde passieren, wenn wir als weltweiter Leib Christi auch nur 10% gewinnen würden, dass sie ihren Zehnten geben ins Reich Gottes? Und ich sage, es ist eine gewagte These, aber ich bin davon überzeugt, wir könnten Projekte starten, die den Hunger in der Welt aufhören lassen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Gesundheitsprojekte unterstützen können, was wir ja auch schon tun mit Liebe in Aktion unter anderem, aber dass wir noch viel mehr stemmen könnten, wenn jeder von uns das tun würde. Und wisst ihr, hier geht es jetzt nicht darum, ich stehe nicht hier vorne und sage, Gott liebt dich nicht, wenn du deinen Zehnten nicht gibst. Das mache ich nicht, weil das wäre falsch. Aber Gott verspricht dir Segnungen, wenn du ihn gibst. Und allein diese Kirche kann schon davon profitieren, wenn du das tust. Und ich weiß, Gott wird Menschen finden, und das ist meine tiefe Überzeugung, solange Gott diese Kirche liebt, wird er Menschen finden, die sich gebrauchen lassen. Ich möchte nochmal ganz kurz zurückgehen in unsere erste Bibelstelle. Ihr wisst noch, Lukas 6. Lesen wir mal den ganzen Kontext, ab Vers 30. Da heißt es, wer dich bittet, dem gib, was du hast. Wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche nicht, es wiederzubekommen. Schon spannend, oder? Wie oft sind wir schon so drauf, dass wir sagen, hey, wenn mir jemand was weggenommen hat, dann möchte ich das wiederhaben. Selbstsüchtiges Herz. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch lieben? Das tun auch die Sünder. Oh, Jesus. Oh, jetzt haut er aber Nägel rein, oder? Es ist einfach, die Menschen zu lieben, die nett zu dir sind. Reich Gottes bauen wir da, wo wir anfangen, die zu lieben, die mir ins Gesicht schlagen. Lassen wir weiterlesen. Und wenn ihr nur denen etwas Gutes erweist, die euch etwas Gutes tun, was ist daran so anerkennenswert? Selbst die Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch auch zurückzahlen können, was ist daran außergewöhnlich? Es ist einfach, wenn ich mit jemandem essen gehe und sage, hey, ich bin total großzügig, ich lade dich ein, weil ich weiß, dass er nächste Woche das, wieder das Geld zurückbekomme, sondern zu sagen, hey, keine Ahnung, Gott ist mein Versorger, ich gebe dir das und Gott wird das Defizit irgendwie ausgleichen. Selbst die Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzubekommen. Liebt eure Feinde, sagt Jesus. Erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wieder zurückgeben werden. Das ist der ultimative Vertrauenstest Gott gegenüber und meinem Herzen gegenüber. Ob ich sage, ich gebe weg, ohne die Erwartung zu haben, dass ich wiederbekomme. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten, denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Ihr kennt vielleicht ein Muster. Jesus sagt hier an dieser Stelle, wir bauen dann Reich Gottes, wir sind dann seine Jünger, wir sind dann die Kinder des Höchsten, wenn wir großzügig weggeben. Wenn wir kommen und sagen, nicht nach meinem Vorteil gucken oder ich investiere nicht in das Projekt, das nachher mir den meisten Benefit bringt, sondern wo ich sage, ich gebe, einfach um des Gebens willen. Wie unser Vater gütig ist. Liebe bedeutet zu handeln. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, eine Art Liebe in die Tat umzusetzen, besteht darin, aus unserer eigenen Initiative spezifischen Nöten zu begegnen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal erzählen. Wir haben die letzten Dienstage haben wir hier den Indoor mit zwischen 30 und 50 Kindern zum Teil, alle irgendwie türkischer oder italienischer Background. Ich sitze da manchmal unten und denke mir so, ich verstehe kein Wort. Und dann gehen die ab und reden miteinander und dann wird es, das ist dann oft so eine emotionale Sprache. Also ich liebe das, ja, aber das hört sich immer so an, als ob die streiten, aber am Schluss lieben die sich und küssen sich auch noch und denke mir so, super, hey, cool. Aber ich sitze da manchmal und dann denke ich mir, krass, ich bin ganz ehrlich, die letzten Dienstage, wir hatten saugutes Wetter. Ich habe nicht damit gerechnet, dass überhaupt ein Kind kommt. Wir haben 30, 40 Kinder da gehabt. Und Mamas, die kamen und gesagt haben, hey, wir sind so dankbar, dass es hier in der Nordstadt dieses Ding gibt, dass wir hier kommen können für umsonst. Also für die ist umsonst. Wir zahlen natürlich unsere Miete, wir zahlen, dass ich da bin, wir zahlen, dass wir da Kaffee mehr oder weniger verschenken. Also klar, da steht eine Spendenbox, aber ob die da nachher was reinwerfen oder nicht, da guckt keiner drauf, weil wir sagen, wir wollen da nicht so kleinlich sein, sondern wir wollen das weggeben. Und wisst ihr, mein Gebet dafür ist, dass diese Kinder, die hierher kommen, und davon gehen in der Zwischenzeit zwischen 15 und 20 dann auch noch hoch in den Kids Club. Und das sind muslimische Kinder dabei. Das sind Kinder dabei, die, das sind ganz weit weg von Jesus. Aber was passiert? Sie hören die gute Botschaft. Sie singen Lieder, sie kriegen Spiele. Menschen investieren sich in sie. Und ich weiß, dass es ein Invest in die Zukunft ist, in die Ewigkeit sein wird, dass wir sagen, diese Kinder, wenn die Jesus wirklich lieben lernen, dann werden die ihre Familien mitreißen. Glaubt ihr das? Wir wollen dafür beten und wir wollen unser Möglichstes dafür tun, dass das passiert. Und ich will es sehen, ich wünsche mir das so sehr, dass wir irgendwann so einen ganzen Schlag von Kindern hier, oder was sind, wenn sie ein bisschen älter sind, dass wir sie alle taufen können, weil sie sich für Jesus entschieden haben. Dass sie kommen und sagen, hey, ich gebe Jesus mein Leben, und dass wir erleben dürfen, wie dieses kleine Projekt Indoor von Mosaik Pforzheim einen Impact in dieser Stadt macht. Und wisst ihr was? Es kommen jede Woche neue Mamas dazu. Ich bin absolut überfordert, weil ich da alleine sitze und gar nicht mit allen ins Gespräch kommen kann. Das heißt, kurzer Appell an dich, wenn du Dienstagnachmittags zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr wegen mir auch nur eine Stunde hast, wo du sagst, hey, ich hab da ein bisschen Luft, ich habe da ein bisschen Zeit, komm gerne vorbei, weil es ist auch für, das sind fast nur Frauen und es ist manchmal für die auch, glaube ich, herausfordernd, dann einfach mit einem Mann ins Gespräch zu kommen. Es sind viele offen auch, aber ich glaube, manchmal wäre eine helfende weibliche. Das Projekt in dieser Stadt, wo wir dieser Stadt und diesem, vor allem diesem Stadtviertel etwas Gutes tun. Und wir tun es, ohne eine große finanzielle Erwartung zu haben. Ich habe in der Zwischenzeit gesagt, wir könnten wahrscheinlich hinstellen, könnten 5 Euro Eintritt verlangen, die würden immer noch kommen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen ins Reich Gottes investieren. Wir wollen sehen, wie Menschen von Jesus angerührt werden. Was ist deine Haltung, wenn es ums Geben geht? Und Robert Morris hat da ein wunderbares Zitat, das ich euch teilen möchte, in diesem Buch geschrieben. Wir sollten nicht geben, um zu bekommen, sondern bekommen, um mehr geben zu können. Er schreibt es in dem Kontext, dass sein Gebet ist, dass er gerne so viel verdienen möchte, dass er von 10% leben kann und 90% ins Reich Gottes investieren. Und der Mann erlebt krasse Sachen. Der kriegt Flugzeuge geschenkt und Autos und wirklich hat eine riesen Church, wo richtig viel Geld auch zusammenkommt. Und sie sind so großzügig und sie machen so einen Impact und haben deswegen auch dieses Buch. Wie gesagt, wenn du es haben möchtest, melde dich nachher bei mir. Wir verschenken das oder ich verschenke das, weil genau das der Heartbeat ist, der Herzschlag hinter diesem ganzen Thema. Weil ich glaube, wenn wir das anfangen, dann kommen wir zum letzten Punkt und der heißt, entwickle ein dankbares Herz. Wenn wir dankbar werden, oder dankbar werden wir dann, wenn wir erkennen, was wir schon bekommen haben. Dankbar werde ich dann, wenn ich erkenne, was ich bekommen habe. Oder wovon ich befreit worden bin. 5. Mose 15, Vers 15. Denkt daran, dass ihr Sklaven in Ägypten wart und dass der Herr, euer Gott, euch befreit hat. Deshalb gebe ich euch heute dieses Gebot. Das schließt diesen ganzen Abschnitt in diesem Moment ab, dass er sagt, erinnert euch, wovon ich euch befreit habe. Und deswegen sagt ich, also Gott, ich sage euch, ihr sollt großzügig sein und sollt Großzügigkeit leben, weil ich großzügig mit euch war. Ich habe euch befreit. Denn Jesus hat dich vielleicht auch befreit und hat dich aus der Sklavenschaft der Sünde befreit. Und du kannst heute einen Unterschied machen, indem du sagst, ich fange an, großzügig zurückzugeben. Ich habe noch ein Zitat von Robert Morris für euch. Wenn Gott unser Herz verändert, geben wir um des Gebens willen, nicht um etwas zu bekommen. Der daraus folgende Segen, den wir empfangen, ist ein Nebenprodukt und nicht das Ziel. Als Kirche haben wir einen dieser Kernwerte und der heißt Großzügigkeit. Und deswegen wollen wir großzügig sein. Großzügig können wir aber nur dann sein, wenn wir alle unseren kleinen Teil dazu beitragen. Weil diese Kirche fußt nicht auf der Großzügigkeit von Einzelnen oder sollte nicht auf der Großzügigkeit von Einzelnen fußen, sondern auf unserem freiwilligen und großzügigen und überschwänglichen Geben von allen. Und wisst ihr, ich habe einen Lieblingsbibelvers und mit dem höre ich auf. Der steht in Malachi 3, Vers 10. Die meisten von euch werden ihn kennen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Krass. Es gibt ungefähr 65 oder mehr als 65.000 Bibelverse in unserer Bibel. Das ist der einzige, in dem Gott sagt, prüft doch, ob ich das, was ich sage, ob ich das mache. Wisst ihr, das Volk Israel hat in dieser Zeit gelebt mit einem Motto und es hieß nur Schrott für Gott. Sie haben Dinge in den Tempel gebracht, aber nicht das, was Gott geboten hat, sondern sie haben geguckt, ah, okay, da habe ich so eine Ziege, die humpelt ein bisschen, ja, das reicht schon für Gott. Und Gott sagt, und was macht Gott? Gott ist so verärgert darüber, dass er sagt, ich schließe die Fenster des Himmels, die Segnungen des Himmels. Und plötzlich, was macht das Volk Israel? Sie macht dasselbe, was sie immer macht.
Unsere Segnungen weg.
Und Gott sagt, warum? Weil ihr meine Gebote mit Füßen tretet. Glaubt doch nicht, dass ich euch segne, wenn ihr das tut. Und vielleicht bist du heute hier und sagst in meinem Leben, ich würde mir so gern mehr Segnungen wünschen. Und es hapert aber an diesem Punkt. Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn du großzügig bist, großzügig gibst, Gottes Schaufel ist immer größer wie deine. Du kannst nicht mehr geben, wie Gott dir zurückgeben wird. Wisst ihr, wenn es hier um Segnungen geht, dann heißt es hier nicht Finanzen unbedingt. Auch. Aber nicht nur. Wir haben manchmal das Problem, dass wir uns Dinge von Gott wünschen und sie nicht bekommen. Und es kann manchmal, es gibt fünf große Lebensbereiche. Das ist Arbeit, das ist unsere Gesundheit, das sind unsere Beziehungen, das ist Ressourcen und das ist unser Glaube. Und manchmal brauchen wir Durchbrüche in einem dieser Bereiche. Und wir gehen nicht unbedingt an einen Punkt hin, wo wir sagen, ah, okay, ich brauche einen Durchbruch jetzt im Bereich Gesundheit und dann muss ich jetzt daran arbeiten, sondern manchmal funktioniert es, oder nicht manchmal, sondern das Reich Gottes funktioniert immer auf Ganzheitlichkeit. Manchmal ist die Veränderung in einem Bereich bewirkt eine Veränderung in einem komplett anderen Bereich. Manchmal sind Segnungen, die Gott dir schenkt, gesundete Beziehungen, Heilung körperlich, Freisetzung in Finanzen, Durchbrüche an deinem Arbeitsplatz. All diese Dinge. Manchmal ist der Schlüssel, an dem es hakt, ist der Umgang mit meinen Finanzen. Und ich sage nicht, dass es immer der Schlüssel ist, aber ganz oft ist es ein wichtiger Schlüssel. Deswegen will ich dich heute herausfordern. Vielleicht ist es für dich dran, heute eine Entscheidung zu treffen. Wenn du jemand bist, der sagt, ich gebe meinen Zehnten, ich danke dir nochmal sehr herzlich an dieser Stelle dafür. Aber vielleicht ist es für dich heute dran, den Heiligen Geist zu fragen, Gott, wo kann ich großzügig sein? Wo kann ich über die 10% hinausgehen und wo kann ich Dinge tun, die wirklich Reich Gottes bauen? Und vielleicht bist du jemand, der seinen Zehnten auch so ein bisschen aufteilt. Hier ein bisschen was gibt, da ein bisschen was gibt und dort ein bisschen was gibt. Dann soll meine Challenge heißen, gib es vollumfänglich in den Tempel und lerne Großzügigkeit und gib deine Sachen trotzdem weiter und frag Gott, wo du auf was verzichten kannst. Und wenn du vielleicht heute hier bist und sagst, ja, ich habe mal meinen Zehnten gegeben oder ich habe ihn vielleicht auch noch gar nie gegeben, lade dich ein. Die Bibel sagt, teste Gott, ob er seine Zusagen hält. Die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott das über sich selber sagt. Probier's. Erlebe, wie Segen fließt. Wisst ihr, beim Zehnten, das sehen wir ganz oft, wo unsere Prioritäten liegen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, den Zehnten zu geben, eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und wenn ich die getroffen habe, dann habe ich oft erlebt, dass die Leute nach 3-4 Monaten gesagt haben, sie merken den Unterschied schon nicht mehr. Warum? Weil sie ihr Budget neu geplant haben. Weil sie aus den 90 die 900 gemacht haben und einfach ein bisschen umkalkuliert haben. Plötzlich fließen Beträge ins Reich Gottes und bauen Reich Gottes, weil da ein Unterschied passiert. Wisst ihr, Gott möchte dich und mich zu großzügigen Menschen machen, weil er ein großzügiges Wesen hat. Und er will uns mit Segen, mit dem Segen eines Lebens voller Segen beschenken. Amen.